Im ersten Abschnitt des vierten Kapitels im Epheserbrief sehen wir, oder sahen wir letztes Mal, dass die christliche Gemeinschaft nicht oberflächlich ist. Die Reihe ist ja die Wichtigkeit der christlichen Gemeinschaft und wir sind im Teil 2, alle sind begnadigt worden. Und die christliche Gemeinschaft ist nicht nur so eigentlich gedacht als eine oberflächliche Gemeinschaft, sondern als eine inhaltlich übereinstimmende Gemeinschaft. Das macht die Gemeinschaft stark. Es ist nicht nur etwas Oberflächliches, was uns zusammenbringt, dass es schön ist, zusammen zu sein, sondern eigentlich das, was unser Leben ausmacht, für das, was unser Herz schlägt, das führt uns zusammen. Und das bindet uns zusammen, egal wer wir sind, egal, die einen oder anderen würden sich vermutlich nicht diese Leute alle auswählen, die hier im Raum sind. Aber wir gehören zusammen, weil unsere Gemeinschaft nicht einfach nur auf Sympathie und Antipathie beruht, sondern wir haben eine gemeinsame Überzeugung. Und die sollen wir bewahren, diese Einheit. Paulus ermahnt uns, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat, seinen Frieden. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ein Leib, ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Man kann die Predigt zu diesen Versen nachhören bei uns auf der Webseite. Selbst wenn die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist geschenkt ist, liegt es an uns, diese Einheit zu bewahren. Denn wir gehen immer wieder diesem Gedanken, wir haben oft diesen Gedanken in uns, diesen Mechanismus, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann geschieht alles automatisch. Das ist, unbiblischer kann man das gar nicht sagen. Genau hier zeigt der Paulus, dass es eben nicht automatisch geht, sondern dass wir auch mit involviert sind. Der Heilige Geist gibt uns die Voraussetzungen, aber er steuert uns nicht mit einer Fernsteuerung. Sondern wir werden ermahnt, diese Einheit zu bewahren. Und in dem Abschnitt, den wir heute anschauen, sehen wir nochmals, wie christliche Gemeinschaft gebildet wird und warum sie in dieser Qualität möglich wurde. Und ich möchte das jetzt hier auch nochmal sagen, was uns als Christen nicht mehr auffällt, ist, wenn wir als Christen irgendwo sind, und das merke ich immer, wir sehen ja dann immer die Details, oder? Da hat jetzt der ein bisschen etwas in der Verstimmung und so, und das ist ja ganz normal. Wir müssen ja auch gar nicht immer so tun, dass wir immer alle auf 180 happy sind. Sondern auch Christen sind mal traurig, sind mal sauer und weiß ich was. Aber was mir auffällt, überall, wo ich mit Christen bin, in Freizeiten, unterwegs, und Leute uns sehen, wie wir miteinander leben, ist das für sie immer faszinierend. Sie merken den Unterschied, wenn Christen kommen in ihre Häuser oder wenn es nicht Christen sind. Das merken wir gar nicht mehr, weil es für uns schon so selbstverständlich ist. Wir haben schon so ein hohes Niveau, dass wir schon wenn einer niest in meine Richtung, schon mich verletzt fühle. Aber die Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft hat viel mehr Ausstrahlung, als wir selber wahrnehmen, weil wir sie ausstrahlen. Nehmen wir die Ausstrahlung nicht wahr? Aber die anderen nehmen sie wahr. Also, kommen wir zu unserem Abschnitt. Ich lese ihn. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt. Den Menschen hat er Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Bevor ich erkläre, wie ich den Text verstehe, muss ich sagen, dass dieser Abschnitt im Epheserbrief nicht ganz leicht zu verstehen ist. Ich konnte mich, deshalb will ich es sagen, wenn ihr jetzt in euren Kommentaren dann nachlest, ich konnte mich mit der allgemeinen Auslegung dieses Abschnittes nicht anfreunden, die hauptsächlich davon ausgehen, dass es sich im Vers 7 um die verschiedenen Geistesgaben handeln würden. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum ich das nicht so sehe. Ein ganz einfacher Grund ist, weil eigentlich im Grundtext dort nicht das klassische Wort für geistliche Gaben steht, sondern eigentlich nur Gabe und nicht Geistesgabe. An jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Da sehen nun viele Ausleger da drin eben dann quasi die Geistesgaben, die wir bekommen haben. Ich kann die vorherrschende Meinung nicht teilen, dass hier von den verschiedenen Geistesgaben gesprochen wird. Der Schlüsselbegriffe sind ja Gnade und Gabe. Und sie stehen im Singular, also in der Einzahl. Ich meine, dass Paulus mit diesem Vers zwei wichtige Aspekte betont. Einmal macht er deutlich, dass die Gnade und Gabe Christi nicht an eine Gemeinschaft, Institution oder Kirche verliehen wird. Es gibt tatsächlich Kirchen, die davon ausgehen, dass die Gnade der Institution Kirche verliehen wurde. Und deshalb wird die Kirche zur Vermittlerin und Verwalterin der Gnade Gottes, der Gabe Christi. Wer dann diese Institution verlässt, der wird diese Gnade wieder verlieren. Ein solches Verständnis von Kirche führt dazu, dass die Institution Kirche die Gnade und Gabe verleiht, verwaltet und als Heilsbringerin funktioniert. Doch dieses Verständnis von Kirche ist den Aposteln komplett fremd. Die Gnade wird nicht einer Institution geschenkt, sondern die Gnade Gottes wird dem einzelnen Menschen geschenkt. Diese begnadigten Menschen bilden dann die Kirche. So schreibt der Apostel Petrus, kommt zu Jesus. Er ist jener, also nicht zur Kirche, nicht zur Institution, sondern kommt zu Jesus, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Kirche ist also keine Institution, sondern eine Körperschaft. Ein Ineinandergefügtsein von Menschen, die begnadigt sind. Kirche wird durch begnadete Menschen gebildet. Und deshalb schreibt Paulus, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Jeder einzelne Christ ist beschenkt worden. Jeder wiedergeborene Christ hat die Gnade und Gabe Christi erhalten. Es gibt keine unterschiedlichen Klassen von Christen. Jeder Christ ist immer direkt von Jesus begnadigt und direkt von ihm abhängig und direkt mit ihm verbunden. Es braucht keine Menschen und keine Institutionen, die diese Gnade vermitteln. Nur die von ihr berichten, die sie verkünden, die dazu einladen. Aber vermittelt wird sie durch Christus. Paulus schreibt das dem Timotheus unmissverständlich. Es gibt nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Keine Institution, keine Kirche, kein Verein. Es gibt nur einen Vermittler, das ist Jesus Christus. Vielen von uns ist das selbstverständlich geworden und deshalb ist die Gefahr groß, dass wir diese großartige Tatsache gar nicht mehr richtig zu schätzen wissen. Hätte sich Gott uns nicht so direkt zugewandt, dann wären wir der Willkür von Menschen ausgeliefert, die über unsere Rettung bestimmen würden. Das wollte Gott offensichtlich verhindern und hat es so eingerichtet, dass jeder von uns direkt mit Jesus in Verbindung stehen kann. Nicht von Menschen abhängig gemacht wird und nicht von Institutionen. Und dadurch hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen und mündige Christen zu werden. Das ist übrigens ein Thema, das wir dann nächstes Mal ansprechen in 3 Wochen. wenn ich von der Donaufahrt dann zurück bin mit den Singles, werde ich dann den dritten Teil, ganz, finde ich, ganz spannender Abschnitt, der mich immer neu fasziniert. werde ich dann dort drüber sprechen. Es geht über Reife. Darum hat Gott uns diese Möglichkeit gegeben, damit wir wachsen und reifen können. Und im zweiten, und ein zweiter Aspekt, den Paulus mit diesem Vers vermutlich betonen möchte, betrifft das Maß der Gnade. Ist ja auch ein bisschen geheimnisvoll, aber meint das Maß der Gnade Christi. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Damit könnte Paulus sagen wollen, dass für jeden Menschen genügend Gnade vorhanden ist. Also nicht Gaben, sondern Gnade. Es ist genügend Gnade für hilfsbereite Menschen und es ist genügend Gnade für Schwerverbrecher vorhanden. Hat jemand einen Menschen ermordet, braucht er Gnade für diesen einen Menschen. Hat jemand 10 Menschen ermordet, braucht er Gnade für 10 Menschen. Braucht mehr Gnade. Und ich denke, das meint Paulus mit dem Maß der Gnade Christi. Gnade ist für jeden vorhanden. Wie größer die Schuld ist, auf die ein Mensch auf sich geladen hat, benötigt er logischerweise mehr Gnade. Paulus sagt das auch im Blick auf sein Leben als Christenverfolger. Jesus hat mich eingesetzt, ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte, aber er hat sich über mich erbarmt. Es gab auch genügend Gnade für ihn. Das Maß der Gnade Christi ist überfließend. Deshalb reicht es für alle. Und dann meint er, geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Paulus staunte darüber, dass es für ihn, der die Christen bis aufs Blut verfolgte, genügend Gnade gab. Und deshalb ist es für ihn keine Frage, ob bei Jesus genügend Gnade vorhanden ist. Das Maß der Gnade ist überfließend. Nach dem Geschenk seiner Gnade, nach dem Maß seiner Gnade begegnet er jedem Menschen. Und er stellt fest, an mir, also an Paulus, mir als dem größten aller Sünder, wollte Jesus Christus zeigen, wie übergreifend, unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich im künftigen Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Hat Paulus Gnade bei Gott gefunden? Das ist sein Gedanke, den er hier bringt. Dann reicht die Gnade für jeden Menschen. Das Maß der Gnade Christi ist unerschöpflich. Wie es zu Beginn des Johannesevangeliums heißt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Gott beschenkt uns mit seiner Gnade. Und falls du der Idee verfallen bist, das gibt ja Menschen, die so denken, dass die Gnade Gottes für dich nicht reichen würde, weil du dich selbst nicht wert genug achtest oder weil man dir das gesagt hat oder weil du tatsächlich dich schwerstens versündigt hast, dann kann ich dir sagen, dass du diesbezüglich eine total falsche Ansicht hast. Total falsch. Es ist besser für dich, wenn du dem, was Paulus sagt, vertraust und deine Schuld zu Jesus bringst. Denn bei Jesus ist genügend Gnade für dich vorhanden. Das Maß der Gnade ist überfließend bei Jesus. Das ist eine unglaubliche Botschaft. Jeder Mensch kann diese Gnade bekommen. Und wer sie ablehnt, sorry, selber schuld. Mit einem Zitat aus Psalm 68 weist Paulus nochmals auf die Grundlagen der Gnade hin. Du bist aufgefahren, so heißt es im Psalm 68, zur Höhe und führtest Gefangene gefangen, du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Mit diesem Zitat weist Paulus auf den Siegeszug von Jesus hin, als er an Himmelfahrt zu seinem Vater zurückkehrte. Durch seine Auferstehung hat er den Tod und den Teufel entmachtet. Er hat sozusagen die finsteren Mächte als Gefangene weggeführt. Das ist das Bild. Paulus sagt das einmal so: Jesus hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Paulus sieht in diesem Psalm, dass er zitiert, den Siegesmarsch von Jesus zurück zu seinem Vater. Denn die Auferstehung ist quasi der große Sieg, weil der Tod damit überwunden ist, unser größter Feind. Damit ruft er bei den damaligen Zuhörern eine Assoziation hervor. Im Römischen Reich waren Siegeszüge, man nannte sie Triumphzüge, bekannt. Nach gewonnener Schlacht zogen römische Heerführer mit ihren Soldaten und den Gefangenen, oft so in Gefangenenwagen oder zusammengebunden, mit den ganzen Errungenschaften, was sie als Siegesgut mitgenommen haben, Gold und weiß ich was alles, zogen sie durch Rom und die Menschen jubelten ihnen zu, beschenkten sie, es wurde Weihrauch angezündet und es war ein riesiges Fest, so wurde der Sieg gefeiert. Und zur Erinnerung an, das habt ihr vielleicht auch gesehen in Rom, zur Erinnerung an solche große Schlachten, die gewonnen wurden, hat man Triumphbögen gebaut. Das ist der Titusbogen in Rom. Der Titusbogen ist, den kann man heute noch ansehen, der erinnert an die Eroberung Jerusalems 70 nach Christus unter Titus, der später dann römischer Kaiser wurde. Und hier sehen wir den Triumphzug, wie sie in Rom einziehen, und hier sehen wir den Leuchter des Tempels. Also wie sie das Siegesgut demonstrieren und das feiern. Das sind Triumphzüge. Und es gibt ein, zwei, drei Beispiele im Neuen Testament, wo auf diese Triumphzüge dann Bezug genommen wird, über den Siegeszug von Jesus, als ein Triumphzug beschrieben wird. Man beschenkte die Helden. Und Paulus schreibt sogar den Korinthern, dass Christen in diesem Triumphzug von Jesus als Sieger mitmarschieren. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Das ist eine Anspielung auf diesen Weihrauch, den dann diese Luft. Für die, die an der Seite von Jesus sind, ist der Duft des Sieges der Duft des Lebens. Für die, die besiegt sind, ist es der Duft der Niederlage, der Duft des Todes. Das könnt ihr nachlesen, wenn ihr weiterlest bei Paulus im Korintherbrief. Mit diesem Zitat aus Psalm 68 weist Paulus auf diesen Siegeszug von Jesus hin. Du bist aufgefahren zur Höhe und führtest Gefangene gefangen. Du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Es gibt nun leider ein großes Problem mit diesem Zitat, das in den Kommentaren breit diskutiert wird, seitenweise. Denn Paulus scheint das Zitat abgeändert zu haben. Im Psalm 68 wird geschrieben, dass der Sieger von den Menschen Gaben empfangen hat. Paulus schreibt das exakte Gegenteil. Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangenen mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Seht ihr den Unterschied? Du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Und da heißt es plötzlich, und hat den Menschen Gaben gegeben. Und das gibt natürlich in der Theologie riesige Auseinandersetzungen, riesige Diskussionen. Die meisten halten daran fest, dass das ein Zitat ist und schlussendlich, warum auch immer, Paulus irgendwie falsch zitiert hätte oder so. Es gibt ganz verschiedene Lösungsansätze. Ich möchte nun nicht die gesamte Diskussion aufzeigen, da müssten wir ein Seminar oder eine Interessengruppe anbieten und ob das wirklich so interessant ist, all diese Argumente hin und her zu wälzen, möchte ich bezweifeln. Ich möchte eigentlich auch die Zeit nicht dazu investieren, ihr könnt selber die Kommentare lesen. Die eigentliche Frage ist, ob Paulus dieses Psalmwort aus seinem Gedächtnis falsch zitiert hat und dabei eben einen Fehler machte. Ich bin der Meinung, dass Paulus dieses Zitat nicht aus seinem Gedächtnis notiert hat. Denn zu genau entspricht der Wortlaut der Septuaginta. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Und es ist nachweislich, kann man aufzeigen, dass Paulus die Septuaginta sehr oft verwendet hat. Und wenn ich diesen Text vergleiche, was in der Septuaginta griechisch steht und griechisch im Neuen Testament, dann muss ich sagen, dass der erste Teil dieses Zitats wirklich ein Zitat. Man kann wirklich davon ausgehen, entweder hat er es wirklich so auswendig gewusst, und da muss man sagen, dann hat er genau gewusst, wenn er es wortwörtlich zitieren kann, wie der Vers richtig geht, oder dann hat er ihn abgeschrieben. So, das ist meine These. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass er entweder hat es genau auswendig gewusst, diesen Psalm in Griechisch, oder er hat die Septuaginta genommen und hat ihn abgeschrieben. Aber, und das ist jetzt nun so, wie ich das sehe, mein Lösungsvorschlag ist nämlich eigentlich ein ganz einfacher. Paulus zitiert den ersten Teil des Verses. Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt. Dieser Teil ist das Zitat. Das kann ich euch auch zeigen in der Septuaginta, wenn ihr zu mir nach Hause kommt. Damals war es üblich, dass man nur einen Teil zitierte, der relevant ist für das, was ich sagen will. Und damals gab es auch die Verseinteilung nicht. Die Verseinteilung ist kein Heiligtum, ist nicht Gott gegeben. Das ist von Menschen gemacht, dass man sich besser orientieren kann. Aber die Verseinteilung, das ist kein Heiligtum. Also er hat einfach diesen Satz herausgenommen. Und nach diesem Zitat fügt Paulus seinen eigenen Gedanken hinzu, mit dem er verdeutlichen wollte, dass Jesus nach der Himmelfahrt uns Menschen den Heiligen Geist schenken wird. Den Menschen hat er Gaben gegeben. Das ist wieder ein alleinstehender Satz und das lässt sich auch grammatikalisch so übersetzen. Man muss nicht das Ganze als ein Zitat aus dem Psalm 68 verstehen. Man kann das, den ersten Teil als das Zitat sehen und den zweiten Teil als eine Ergänzung. Und Paulus fand es jetzt nicht nötig, den zweiten Teil auch noch zu zitieren, weil er etwas anderes sagen will. Natürlich wurde er beschenkt und das sehen wir jetzt gleich. Denn nämlich denselben Gedanken, den Paulus hier bringt, sagt auch der Apostel Petrus bei der Predigt zu Pfingsten. Jesus ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, also wurde beschenkt, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Das ist das, was Jesus den Menschen schenkt. Und damit jedem klar wird, von wem Paulus hier eigentlich spricht, wer der ist, der aufgefahren ist, sagt er, wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Übrigens, auch hier wohlbemerkt, hier bezieht er sich nur auf den ersten Teil des Zitates. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und damit macht er einen eindeutigen Hinweis auf Jesus. Er, Jesus, hatte die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen, stieg hinunter auf die Erde, wurde hingerichtet und begraben, sozusagen in die tiefsten Tiefe der Erde hineingestoßen. Das ist also nicht die Höllenfahrt, die hier viele sehen wollen, sondern es spricht einzig und allein, dass Jesus für uns gestorben und begraben worden ist. Den Christen in Philippi beschrieb es Paulus so, Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und er wurde begraben in die tiefsten Tiefen der Erde. Und nachdem er die tiefsten Tiefen der Erde erreichte, wurde er erweckt, denn der Tod konnte ihn nicht halten. Er hatte keine Macht über ihn. Petrus meint, Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Das ist der große Siegeszug, der Triumphzug. Und somit schreibt Paulus den Philippern, Gott hat Jesus so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Es ist also Jesus, der dies alles getan hat. Er ist der Sieger. Er, Jesus, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, also hinunter vom Vater auf die Erde. Und er ist wieder hinaufgestiegen, bis über die höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Das ist der großartige Siegesmarsch von Jesus, der uns zeigt, wie gewiss unsere Rettung ist. Jeder, der sein Leben Jesus anvertraut, ist begnadigt worden und gehört nun zu dieser weltumspannenden Gemeinschaft der Familie Gottes. Und es ist eine große Freude zu wissen, dass Jesus mächtiger ist als alle Mächte in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es ist wirklich so. Die Offenbarung weist uns darauf hin, dass Jesus die Schlüsselgewalt über das Totenreich hat. Deshalb ist es das Beste, wenn wir ihm voll und ganz vertrauen. Jesus sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe den Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Nicht Petrus. Es gibt ja Bilder, da hat Petrus den Schlüssel. Da will man wieder so etwas Institutionelles hineinschieben. Nein, Jesus hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel und er wird das Totenreich aufschließen, weil das Totenreich konnte ihn nicht halten. Deshalb ist er viel mächtiger als der Tod. Und so hat er den Tod überwunden. Das ist Evangelium, um das geht es nämlich. Und Jesus ruft dir zu heute, du musst keine Angst haben. Wenn du mir vertraust, denn ich habe die Macht. Ich habe den Schlüssel. Es gibt niemand, der stärker ist als ich. Wenn du mir vertraust, sagt dir Jesus, dann kann dir nichts passieren, denn nichts und niemand ist mächtiger und stärker als ich. Und wir sollten uns bewusst sein, Jesus, der heruntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du das getan hast, weil wir das viele von uns so kennen, x-mal gehört haben. Zum Glück ist es uns manchmal so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr die Tiefe verstehen, die Freude nicht mehr empfinden können, den Reichtum nicht mehr kennen können, der uns damit geschenkt ist. Denn wenn du das nicht getan hättest, Jesus, dann wäre der Tod nicht besiegt und wir wären alle verloren, es gäbe keine Hoffnung. Und ich danke dir, dass es bei dir genügend Gnade gibt, dass dein Maß überfließt. Du hast genügend Gnade für einen Paulus gehabt, der die Christen verfolgte und sich als größten Sünder sah. Du hast genügend Gnade für die Ehebrecherin gehabt. Genügend Gnade für Petrus, der eigentlich ein gutes Leben führte. Du hast für jeden, der zu dir kommt, das richtige Maß an Gnade, das jeder braucht. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.